Sanktionen und Völkerrecht, der Atomdeal mit dem Iran und was jetzt aufgekündigt wurde und beidseits quasi missachtet wurde. Herr Gerhard Baisch, er ist stellvertretender Vorsitzender der deutschen Sektion der International Association of Lawyers Against Nuclear Arms, IALANA. Er studierte Theologie, Jura und Ökonomie in mehreren Städten und hat von 1974 bis 2010 als Rechtsanwalt in Bremen gearbeitet, mit den Schwerpunkten Strafverteidigung und Arbeitsrecht. Seit 2002 arbeitet er aber auch aktiv in der IALANA mit dem Schwerpunkt auf dem Völkerrecht und Whistleblowing, seit 2010 eben im Vorstand und ist im Bremer Friedensforum engagiert. Herr Baisch.
Ja, vielen Dank für die Einführung. Ich bin mit meiner Vorrednerin, Frau Samirirat, in einem Punkt sehr einig, dass eine militärische Lösung keine ist und dass ein anderer Weg gefunden werden muss. Ich bin aber, und das kann ich so auch sagen, ganz anderer Meinung, wenn Sie im Wesentlichen die Eskalation bei der iranischen Regierung sehen und meinen, die Eskalation geht darauf aus, dass man durch eine Politik der Nadelstiche sozusagen am Rande des Militärschlags entlang geht, um irgendwann zur Verhandlung zurückzukehren. Ich sehe das anders und das will ich Ihnen jetzt in ein paar Thesen klarlegen. Die erste ist, der Iran produziert keine Atomwaffen und besitzt aktuell keine. Nachdem im Rahmen des Iran-Atomabkommens, ich sage jetzt nicht wie lange, englische Abkürzung, seit 2015 umfassende Kontrollen aller Atomanlagen durch die Internationale Atomenergieagentur in Wien erlaubt sind, kann die IAEA, das ist die Atomagentur, das für die Zeit seit 2015, seit das Atomabkommen in Kraft ist, und für die Gegenwart ausschließen. Der Iran ist dem Atomwaffen-Nichtverbreitungsvertrag, dem NPT, lange vor der Bundesrepublik beigetreten und hat auch in jüngster Zeit betont, diesen Vertrag nicht verlassen zu wollen. Er hat im Gegenteil im Zusammenhang mit dem Iran-Atomabkommen auch noch das Verifikationssystem, das ausgedehntere, unterschreiben müssen, das jetzt der Atomagentur in Wien erlaubt, angekündigte Kontrollen vorzunehmen und so weiter, umfassend Zugang zu allen Anlagen und so weiter. Die jetzigen Maßnahmen, das muss man stark sehen, die im Wesentlichen sich auf eine teilweise erweiterte Anreicherung beziehen, die bleiben völlig im Rahmen des nach dem NPT, nach dem Atomwaffensperrvertrag, erlaubten Bereich und unter völliger Kontrolle der Atomagentur. Wir müssen sehen, es sind zwei Systeme, denen der Iran unterliegt. Das eine ist das Atomabkommen, das weiterhin gilt, und das zweite ist der NPT, der alle Staaten, die dem NPT beigetreten sind, sind ja fast alle der Welt, auch bestimmten Verpflichtungen unterwirft, die dahin gehen sollen, dass eben keine weiteren Atommächte Atomwaffen produzieren und einsatzbereit machen können. Der Iran hat sich jetzt in dem Atomabkommen für 15 Jahre schärfsten Einschränkungen sogar in der zivilen Nutzung der Atomenergie unterworfen, wie kein anderer Vertragsstaat des NPT, um den Verzicht auf ein militärisches Atomprogramm zu unterstreichen, glaubwürdig zu machen, wie die anderen Staaten sagen, und die harten Sanktionen des Sicherheitsrats und der EU-Staaten und der USA loszuwerden. Zweitens, das Atomabkommen war erfolgreich und gilt völkerrechtlich nach wie vor. Im Abkommen selber ist keine Kündigung oder Austritt vorgesehen. Die Konstruktion ist so, wenn der Iran sich über 10 Jahre an die vereinbarten Einschränkungen seiner nuklearen Tätigkeit hält, werden die früheren und jetzt ausgesetzten Sanktionen zum Atomprogramm endgültig aufgehoben. Wenn der Iran aber die Vereinbarung nicht einhält, dann gibt es einen vereinbarten Konfliktmechanismus zur Prüfung der Vorwürfe und Klärung. Und dieser Prozess endet, wenn nicht vorher eine Klärung gefunden werden kann zwischen den beteiligten Staaten, letztlich beim Sicherheitsrat. Und nur wenn dieser schwere Verletzung des Abkommens durch den Iran sieht, kann der Sicherheitsrat die früheren Sanktionen wieder in Kraft setzen. Allein der Sicherheitsrat hat die Kompetenz, das Scheitern des Vertrags festzustellen. Das ist ja auch logisch, weil er hat ja mit seiner Resolution für alle Staaten verbindlich dieses Abkommen beschlossen. Das kann kein einzelner Staat, das können auch die 7 Staaten, die beteiligt waren, nicht eigenständig wieder außer Kraft setzen. Und diese Aufhebung durch den Sicherheitsrat, ist das Einzige, was es gibt, ist nicht geschehen, sondern gilt es. Das Atomabkommen ist bis zum Austritt der USA auch erfolgreich durchgeführt worden. Wir wissen, dass die Atomenergieagentur regelmäßig einen Sicherheit berichtet hat, dass Iran das Abkommen vollständig einhält und die vereinbarten Kontrollen auch stattfinden. Und wie es vereinbart war, hat der Sicherheitsrat 2016 auch seine Sanktionen ausgesetzt, auch die EU. Die USA allerdings haben die zwar die speziellen Atomsanktionen ausgesetzt, aber nicht ihr übriges umfangreiches Sanktionssystem, das sie seit der Revolution von 1979 aufgebaut haben. Dadurch wurde insbesondere der Zahlungsverkehr aller Staaten, der schon vorher sehr eingeschränkt war, mit dem Iran auch nach 2015 weiterhin erheblich behindert. Ja, wenn man das zusammenfasst, muss man sagen, nicht der Iran verletzt das Abkommen, sondern die westlichen Partner, vor allem die USA. Im März 2018 ist der langjährige Iran-Hardliner Bolton, damals nationaler Sicherheitsberater geworden und nur einen Monat später ist Trump ausgestiegen aus dem Abkommen. Und hat, was ihm nicht zustand, die alten US-Sanktionen wieder in Kraft gesetzt, unter Missachtung des vereinbarten Kontrollmechanismus und der alleinigen Kompetenz des Sicherheitsrats. Ohne irgendeine Verletzung des Abkommens durch den Iran geltend zu machen, ein krasser Bruch des Völkerrechts. Die 3 Vertragspartner aus der EU haben zwar ihre früheren Sanktionen bisher nicht wieder in Kraft gesetzt und erklären bisher, am Atomabkommen festhalten zu wollen, sie haben aber ihre wirtschaftlichen Aktivitäten mit dem Iran praktisch beendet. Das haben wir gerade ja auch nochmal gehört. Russland und China, von denen war noch nicht die Rede, die wollen das Abkommen erhalten und haben dem Iran Unterstützung zugesagt und haben ihre Handelsbeziehung auch noch nicht völlig abgebrochen. Und auch die Politik Irans geht noch auf den Erhalt des Abkommens aus. Der Iran hat mehrfach erklärt, er werde seine Verpflichtungen schrittweise aussetzen und aus dem Abkommen von 2015 gegebenenfalls sogar ganz aussteigen, sollten die verbliebenen Unterzeichner die iranische Wirtschaft nicht wie versprochen vor den neuen US-Sanktionen schützen. Sollten aber diese Zusagen eingehalten werden, werde der Iran seine Verpflichtungen wieder uneingeschränkt erfüllen. Wenn unsere Leitmedien nun eifrig schreiben, der Iran verletze das Atomabkommen und sei verantwortlich für die wachsende Kriegsgefahr am Golf, und so ein bisschen habe ich das auch bei Ihnen in Ihren Darlegungen gesehen, stellen Sie die Situation, meine ich, auf den Kopf, nicht der Iran, die USA sind die Vertragsbrüchigen und die 3 EU-Staaten werden mitschuldig, weil sie nichts gegen die USA unternehmen, um die Wirkung der völkerrechtswidrigen US-Sanktionen abzuwenden und die USA zur Rückkehr unter den noch geltenden Atom-Iran-Vertrag zu bewegen. Was aber weiter wichtig ist, die teilweise Aussetzung der Verpflichtung aus dem Atomvertrag bedeutet keine Einschränkung der Verpflichtung des Iran aus dem Nichtverbreitungsvertrag. Die jetzigen leichten Erhöhungen des Anreicherungsgrads geschehen unter den Augen und unter der Kontrolle der Atomagentur in Wien und im Einklang mit dem NPT. Solange dieses enge Kontrollregime weiter aktiv ist, besteht auch keine Gefahr, dass der Iran hoch angereichertes spaltbares Material für den Bau von Atomwaffen beiseite schafft. Das wird ja auch in der Presse immer so dargestellt, wenn der Anreicherungsgrad um 2% erhöht wird, dann bereitet der Iran seine Atomwaffenproduktion vor. Das ist alles Schwachsinn. Dann weiter zu den neuen US-Sanktionen gegen den Iran. Nach dem völkerrechtlichen Verbot des Angriffskriegs und der heutigen Blockade im Sicherheitsrat durch Vetos sind unilaterale Sanktionen in den letzten Jahrzehnten an die erste Stelle aufgerückt als neue Zwangsmittel starker westlicher Staaten. Auch Motiv für den Iran zum Abschluss des Atomabkommens von 2015 war die Beendigung der damaligen extraterritorialen Sanktionen der USA, unter denen das iranische Volk schwer gelitten hat und jetzt natürlich wiederum schwer leidet. Solche Sanktionen richten sich an ausländische Unternehmen und verfolgen den Zweck, den US-Maßnahmen globale Wirkung zu verschaffen, unter anderem ein sanktioniertes Land weltweit zu isolieren. Und die USA, das ist ihr Hauptmittel, die droht insbesondere mit dem Ausschluss vom US-Markt. Besonders wirksam ist die Ausdehnung solcher Sanktionen auf den Bankensektor, weil damit alle Zahlungsvorgänge mit dem betroffenen Land blockiert werden. So sind durch die Angst der europäischen Banken vor hohen Strafzahlungen oder gar dem Ausschluss auf dem US-Markt Finanztransaktionen mit dem Iran seit November 2018 fast undurchführbar geworden. Die USA haben seit einem Jahr über die Perfektionierung der Sanktionen gegen den Iran haben ihn überzogen mit einer wirtschaftlichen Totalblockade, die sich jetzt zunehmend auch auf die Zivilbevölkerung auswirkt. Die jetzigen US-Sekundärsanktionen gegen den Iran verstoßen, also auch gegen andere Länder sind da welche im Gang, wie Venezuela und so, sie verstoßen gegen internationales Recht. Und dafür will ich mehrere Gründe nehmen. Das erste, weil nach dem System der UN Katar ausschließlich der Sicherheitsrat andere Mitgliedstaaten zur Sicherung oder Wiederherstellung des Weltfriedens sanktionieren darf. Die USA beanspruchen diese Kompetenz jetzt allein unter Verletzung der Charta und zwingen dazu alle anderen Staaten, sich ihren nationalen Interessen unterzuordnen, mit Maßnahmen, das sage ich jetzt, die den Weltfrieden nicht erhalten, sondern im Gegenteil brechen. Speziell die 2015 ausgesetzten Sanktionen aus dem Atomabkommen dürfen, wie ich vorhin ausgeführt habe, nur vom Sicherheitsrat wieder in Kraft gesetzt werden, was nicht geschehen ist und deswegen auch völkerrechtswidrig ist. Und zu den jetzt in den vergangenen 2 Jahren zusätzlich erfolgten totalen Sanktionen, die sind rechtswidrig, meine ich, weil Artikel 2 Nummer 7 der UN-Charta den Vertragsstaaten verbietet, in die inneren Angelegenheiten fremder Staaten einzugreifen. Das ist das sogenannte Interventionsverbot. Zu den inneren Angelegenheiten gehört nach dem Völkergewohnheitsrecht, niedergelegt in Friendly Relations Declaration, für jeden Staat die Wahl seines Wirtschaftssystems und die Ausgestaltung der eigenen Handels- und Außenpolitik. Die USA können im Rahmen der internationalen Handelsabkommen, die GATT oder WTO, frei bestimmen, ob sie oder ihre Bürger mit dem Iran Handelsbeziehungen behalten wollen. Wenn sie jedoch durch Blockade aller Finanzströme anderen Staaten das gleiche Recht verwehren, mischen sie sich rechtswidrig in deren innere Angelegenheiten ein, besonders natürlich in die des blockierten Staats. Das hat auch der Internationale Gerichtshof 1986 in der Entscheidung Nicaragua gegen USA so gesehen und hat eine Intervention jedenfalls dann für völkerrechtswidrig erklärt, wenn ein Nötigungselement hinzutritt. Das ist bei der Androhung existenzgefährdend hoher Strafen. Ich erinnere daran, dass die Arriva Bank war es, glaube ich, 8,5 Milliarden Strafe bezahlen musste wegen Verstoß gegen eine exterritoriale Sanktion. Und wenn noch der Marktausschluss durch die USA dazu angedroht ist, ist das fraglos gegeben. Das dritte ist, Totalblockaden sind auf jeden Fall völkerrechtlich verboten, wenn der vollständige Ausschluss eines Staats vom internationalen Austausch zu einer verheerenden Verschlechterung der elementaren Lebensbedingungen für die betroffene Bevölkerung führt und einem Wirtschaftskrieg gegen die Zivilbevölkerung durch Aushungern gleichkommt. Diese Folge können Menschenrechte keinesfalls rechtfertigt werden können. Dazu sind die Haager Abkommen dann die Genfer Abkommen mit heranzuziehen, die ja für den Fall des militärischen Konflikts Bestimmungen enthalten, die hier nicht mal im Frieden eingehalten werden. Da sind solche Maßnahmen gegen die Zivilbevölkerung überall sanktioniert. Die deutsche Regierung und die EU lehnen extraterritoriale Sanktionen grundsätzlich ab. Sicherlich in erster Linie nicht wegen der politischen Implikationen, sondern weil sie den freien Handel beeinträchtigen. Aber dazu hin lehnen die meisten Staaten der Welt, zum Beispiel die 134 Staaten der Gruppe 77, inklusive China, also sind insgesamt 135, und Indien, die wollen sogar ein generelles Verbot, also sekundäre Sanktionen. Sie sehen sie als Mittel der führenden kapitalistischen Länder, nachkoloniale Ausbeutungsprozesse aufrechtzuerhalten. Was man gegen diese Sanktionen machen wollte, ist schwierig, will ich in der Diskussion vielleicht noch ein bisschen erläutern. Jetzt das, wo ich mich vor allen Dingen von ihm unterscheidet. Die US-Politik des maximalen Drucks ist auch oder sogar wesentlich Kriegsvorlage gegen den Iran. Es geht in den USA nicht um eine Verbesserung des Atomabkommens, wie Sie sagen, sondern um die Ablösung des gegenwärtigen Regierungssystems und die vollständige Entmachtung des Iran. Das zeigen die zusätzliche Verschärfung der Sanktionen und die Kriegsvorbereitungen am und im Persischen Golf. Zwar fordern die USA oder haben es gefordert, Neuverhandlungen des Atomabkommens, haben aber diese Forderung mit Zumutung für den Iran gekoppelt, die mit dem Komplex iranische Atomrüstung verhindern, überhaupt nichts mehr zu tun haben, was die USA natürlich auch wissen. Das kann kein Land der Erde, kann solche Bestimmungen akzeptieren. Und verheerende Luftangriffe seitens der USA und ihrer Partner, die es schon gibt dazu, sind so weit vorbereitet, dass sie jeden Tag beginnen können. Es steht zu befürchten, dass dafür nur noch der passende Anlass gesucht wird. Der Aufmarsch der US-Streitkräfte im Persischen Golf unter dem Namen Sentinel, Wachposten, ist als solche bereits eine Drohung mit einem Angriff und daher völkerrechtswidrig. Und dazu hat Trump ja ausdrücklich angekündigt, er wolle den Iran vernichten. Das Letzte, was ich dazu noch ausführen will, ist, Deutschland darf sich an völkerrechtswidrigen Aktionen gegen den Iran nicht beteiligen. Zwar blockiert gegenwärtig die SPD noch Überlegungen bei den Christdemokraten, sich an dieser Golfmission, wie sie im Moment im Gange ist, zu beteiligen. Aber klare Worte zum drohenden Iran-Krieg vermisst man, insbesondere jede Argumentation mit dem Völkerrecht. Im Kriegsfall stellen sich für Deutschland die Fragen viel härter und das sollte jetzt unbedingt schon diskutiert werden. Ich sage nur das Stichwort Rammstein. Wenn Deutschland sich nicht an einem völkerrechtswidrigen Angriffskrieg der USA gegen den Iran beteiligen und sich heraushalten, also neutral bleiben will, muss es verhindern, dass deutscher Boden und Luftraum durch diesen Krieg von anderen Staaten genutzt werden. Das heißt im Klartext, Überflug und Landung von Truppen und Material für diesen Krieg muss Deutschland verbieten. Die deutsche Regierung muss sogar für dennoch gelandete US-Truppen mit dem Ziel weiter in den Iran vorsorglich Lager vorbereiten, wo diese Soldaten interniert werden für die Dauer des Kriegs. So steht es in Artikel 11 des immer noch rechtsgültigen 5. Hager Abkommens zur Neutralität, das 1907 Wilhelm II. Unterzeichnet und 1910 ratifiziert hat. Auch die USA sind Vertragsstaaten und beide Staaten sind noch heute an die Neutralitätspflichten gebunden. 2015 hat das Bundesverwaltungsgericht die Beteiligung Deutschlands am Irakkrieg von 2003 als völkerrechtswidrig beurteilt, weil die Bundesregierung damals zweimal erklärt hat, sie lehne ein militärisches Vorgehen dem Irak ab und würde sich daran nicht beteiligen. Zugleich aber mit USA und Großbritannien Überflugrechte für die Nutzung ihrer Einrichtungen in Deutschland ausdrücklich gestattet haben. Und das droht im Moment eben wieder. Deswegen kann die Forderung nur sein, dass unsere Regierung ganz klar sagt, wir werden diesen Krieg mit gar nichts unterstützen und wir können hier auch mit unseren Truppentransporten nicht landen. So, vielen Dank.
Ja, vielen lieben Dank für die ausführlichen Ausführungen. Was ich jetzt direkt als Frage aufkam, ja, warum läuft denn noch keine Klage oder laufen die schon?
Ja, also es ist schon so, dass rechtliche Schritte eingeleitet sind durch den Iran vor allen Dingen. Der Iran hat, also was jetzt die Sanktionen angeht, er hat Klage erhoben vor dem Internationalen Gerichtshof und hat dafür einen zu Schadzeiten geschlossenen Freundschaftsvertrag bemüht, das fand ich sehr geschickt, den die USA zwar sofort gekriegt haben, aber das hilft ihm nicht mehr und aus diesem Freundschaftsvertrag machen sie nun geltend, dass die Beschlagnahme von Guthaben amerikanischen Banken und andere, und jetzt vor allem die Sanktionen, dass das völkerrechtswidrig sei. Die USA haben versucht zu erreichen, dass das gar nicht zur Entscheidung angenommen wird. Der BGH hat das aber getan, vor einem Jahr. Und im Moment hat auch gleichzeitig einstweilige Anordnungen getroffen und hat verlangt, dass mindestens Lieferungen humanitärer Güter, Nahrung
Arzneimittel, Flugzeug, Ersatzteile und so weiter in den Iran zulässig sein muss und dass sie von den USA auch nicht mit Mitteln des Finanzmarkts, da steht ausdrücklich drin in der einzelnen Antwort, behindert werden darf. USA haben sie leider aber nicht gehalten, sie haben keinerlei Maßnahmen getroffen, sodass heute auch der Import von nötigen Arzneimitteln und sowas im Iran ausgesprochen schwierig ist. Also das ist die eine Geschichte, da laufen jetzt Klage, Erwiderungsfristen in den OZ, für die USA und für den Iran. Also eine Entscheidung ist leider in diesem und im nächsten Jahr vermutlich noch nicht zu rechnen. Aber das ist der eine Schritt. Und der zweite ist, dass die von mir erwähnte Konferenz der 77 Staaten plus China, also 135 Staaten, wirklich fast eine Zweidrittelmehrheit der Staatenwelt, vor zwei Wochen dem zuständigen Ausschuss der UN-Vollversammlung eine Resolution eingebracht haben, durch die Sekundärsanktionen und alle unilateralen, also alle einseitigen Sanktionen überhaupt völkerrechtlich verboten werden sollen. Diese Resolution ist im Moment in Beratung, in den zuständigen Gremien, aber auch das scheint mir ein wichtiger Schritt, wo man sehen wird, wie sich die anderen zu verhalten. Natürlich steht, dass natürlich die Staaten, die insbesondere Sanktionen einsetzen, sich mit allen Mitteln zur Wehr setzen.